Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die zwei Zeugen. Ein gewaltiges Konzept. Ein Konzept, das die Erfindungsgabe, den Erfindungsreichtum vieler Menschen seit langen Jahren in Anspruch genommen hat. Und gleichwohl werden die zwei Zeugen eigentlich nur in einem Kapitel der gesamten Bibel beschrieben, und zwar im 11. Kapitel des Buches der Offenbarung. Und wir werden uns heute einmal mehr mit diesen beiden Zeugen beschäftigen, die ja in der Endzeit auftreten sollen, um zu sehen, wer es vielleicht sein könnte und wer nicht. Und so dann finden wir auch etwas sehr Erstaunliches, wenn wir mit den ersten Versen des 11. Kapitels des Buches der Offenbarung beginnen. Was ich heute zunächst einmal tun werde, ist mich auf die Broschüre zu konzentrieren, die Mysterien im Buch der Offenbarung, eine kostenlose Broschüre, in der wir diese Dinge, die ich heute besprechen werde, zumindest zum Teil behandelt haben. Aber in Offenbarung Kapitel 11, in den Versen 1 und 2, wird Johannes gebeten, wenn Sie das nachher nachlesen wollen, wir werden auch noch darauf zurückkommen. Der Johannes wird aufgefordert, den Tempel Gottes, den Altar und diejenigen, die dort anbeten, auszumessen. Aber nicht den äußeren Vorhof, denn der ist den Heiden gegeben worden, wie es heißt. Nun, diese Stelle könnte andeuten, dass es hier um einen physischen Tempel geht. Denn der Tempel soll ausgemessen werden, der Altar soll ausgemessen werden und diejenigen, die dort anbeten. Da werden verschiedene Dinge hier erwähnt. Und zunächst einmal die Frage, deutet die Bibel an oder sagt uns die Bibel auch ganz spezifisch, dass es vor der Wiederkunft Christi einen neuen, dritten, physischen Tempel geben wird? Weil einige, die sagen, nein, nein, das bezieht sich lediglich auf die Kirche, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Wir sagen in unserer Broschüre, dass ein physischer Tempel in Jerusalem vor Christi Wiederkehr bestehen wird. Als Christus von seinen Jüngern gefragt wurde, was das Zeichen seines Kommens und für das Ende der Welt sein würde, nannte er die große Trübsal oder Drangsal und gleichzeitig die Tatsache, dass man das Gräuel der Verwüstung stehen sehen würde an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. In der Parallelstelle, das bezieht sich hier auf Stellen in Matthäus, Kapitel 24, aber in der Parallelstelle in Markus 13 wird gesagt, er wird dort stehen, wo er nicht soll. Und in Lukas 21 wird Christus wie folgt zitiert, in Vers 20. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert ist, dann erkennt, dass seine Verwüstung nachher beigekommen ist. Also hier haben wir eine Bedeutung des Gräuels der Verwüstung. Eine Armee, ein Gräuel in Gottes Augen, das Verwüstung herbeiführen wird. Wir sagen auch folgerichtig, dass aus diesen Schriftstellen zu ersehen ist, dass sich der Gräuel der Verwüstung auf fremde Armeen bezieht, die Jerusalem zu einem verwüsteten Landstrich machen werden. Aber dann stellen wir die Frage, ist das alles, worauf sich die Formulierung Gräuel der Verwüstung bezieht? Nun, in Daniel, und das sind ja die Prophezeiungen, auf die Christus Bezug nimmt, in Daniel im 11. Kapitel, und zwar in Vers 31, wird uns gesagt, dass ein König des Nordens seine Heere versammeln wird, um das Heiligtum und die Burg zu entweihen und das tägliche Opfer abzuschaffen, denn die Juden werden in der Tat beginnen, tägliche Opfer zu erbringen für eine gewisse Zeit, und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen wird. Also ganz bewusst wird hier gesagt, das Gräuelbild der Verwüstung wird aufgestellt. Das muss sich auf mehr beziehen als nur auf Armeen. Und Daniel 12 und Vers 11 spricht ebenfalls von der Zeit, wenn das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Und aus diesem Aufstellen ergibt sich eine interessante Schlussfolgerung, denn wenn man an die Zeit denkt, diesen Vorläufer, was damals geschehen ist, unter Antiochos Epiphanes, dass es genau so geschehen, dass ein Tempel existierte und dass ein Gräuel der Verwüstung im Tempel aufgestellt wurde, an heiliger Stätte, wo es nicht sein soll. Und Christus bezieht sich auf diese Prophezeiungen, aber geht dann auf Endzeitereignisse ein. Und so hat die Nelson Bible Study Folgendes geschrieben. Antiochos beschmutzte den Altar, indem er eine Sau darauf opferte. Er erklärte die täglichen Opfer und andere mosaischen Zeremonien für ungültig und das Tier, ein zukünftiger militärischer Führer, wird das Opfer und die Opfer, die dann von den Juden errichtet werden und gegeben werden, abschaffen. Das wird auch klar gesagt. Also hier auch wiederum die Parallelität. Aber der Kommentar fährt fort. Und er beging einen Gräuel der Verwüstung am heiligen Ort durch die Aufstellung eines Abbildes von Zeus. Jesus sagte, dass etwas Ähnliches kurz vor seiner Wiederkehr geschehen wird. So der Kommentar, sehr richtig zum Ausdruck gebracht. Ein heidnischer Gott wurde im Tempel aufgestellt durch diesen Antiochos oder Antiochos Epiphanes. Und wenn man das versteht, dann kann man sich noch einmal auf die Stelle in Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 bis 2, konzentrieren. Und die möchte ich jetzt einmal in der Gesamtheit vorlesen. Stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten, aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate oder 3,5 Jahre lang. Nun, bevor wir auf die geistliche Analogie eingehen, möchte ich zunächst einmal ausführen, dass jedes Mal, wenn vom Ausmessen die Rede ist, und zwar von einem physischen oder auch nicht physischen Gebäude die Rede ist, sogar einer ganzen Stadt die Rede ist, es tatsächlich um das Ausmessen einer solchen Stadt oder von solchen Gebäuden geht. Also da wird nichts Geistliches in gewisser Weise zunächst einmal symbolisch dargestellt. Zum Beispiel finden wir eine Stelle in Sacharja Kapitel 2, die sich auf das Ausmessen der Stadt Jerusalem bezieht, wie sie dann sein soll, nachdem Christus zurückgekommen ist. Sacharja Kapitel 2 und Vers 5. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Und ich sprach, wo gehst du hin? Und er sprach zu mir, Jerusalem auszumessen und zu sehen, wie lang und breit es werden soll. Und dann wird weiteres gesagt, in Vers 8, Jerusalem soll ohne Mauern bleiben, wegen der Menge der Menschen und so weiter und so fort. Hier wird ganz klar von einer physischen Ausmessung, einer physischen Stadt gesprochen. Und der Tempel, der hier in Offenbarung ausgemessen werden soll, befindet sich auch wiederum im Buch Ezekiel beschrieben. Und zwar auch wiederum nach der Wiederkunft Christi wird es einen Tempel geben, einen physischen Tempel, und er wird in Ezekiel beschrieben. Und da lesen wir in Ezekiel Kapitel 42 etwas, was sich fast so anhört wie das, was wir in Offenbarung Kapitel 11 gelesen haben. Ezekiel 42 und Vers 15. Und als er den Tempel im Inneren ganz ausgemessen hatte, führte er mich zum Osttor hinaus und maß den ganzen Umfang des Tempels. Und dann in Vers 20, nach allen vier Windrichtungen maß er, und es war eine Mauer ringsumher, 500 Ellen im Geviert, damit das Heilige von dem Unheiligen geschieden sei. Wie auch in Offenbarung, diejenigen, die dort anbeten, geschieden sind von den Heiden. Und dann geht es auch um eine weitere Ausmessung des geistigen Jerusalems, wenn es von dem Himmel auf die neue Erde herabkommt. Aber das wird auch eine Stadt sein, eine Stadt aus Geist bestehend. Und in Offenbarung 21 und Vers 15, da lesen wir, und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen. und ihre Tore und ihre Mauern. Dann wird sogar auch angeführt, wie groß die Stadt sein wird. Nun, das sind ganz buchstäbliche Ausmessungen von ganz buchstäblichen Gebäuden oder auch einer ganzen Stadt, der physischen Stadt und auch dann der geistlichen Stadt. Nun, einige erwähnen richtigerweise, sagen wir in unserer Broschüre, dass sich die Formulierung Tempel oder Tempel Gottes im Neuen Testament auf Gottes Kirche beziehen kann. Und wir geben hier einige Parallelstellen dazu an. Und sie behaupten, dass Offenbarung 11, die Verse 1 bis 2, sich ausschließlich auf die Kirche bezieht. Nun, wir gehen davon aus, dass hier eine symbolische Bedeutung für die Kirche vorhanden ist. Und es werden ja auch die ausgemessen oder beurteilt, betrachtet, die dort anbeten. Aber zu sagen, dass es sich ausschließlich auf die Kirche Gottes bezieht, ist verfehlt, denn offensichtlich ist hier von einem wörtlichen Tempel die Rede, wie ja auch Ezekiel 42 dann von einem buchstäblichen Tempel spricht. Und wir haben ja auch gelesen, dass die Heiden die heilige Stadt für 3,5 Jahre zertreten werden und den Vorhof, der sich außerhalb des Tempels befindet, soll den Heiden gegeben werden. Das kann sich nicht nur auf eine geistige Komponente beziehen. Und wie ich schon eben sagte, ein Unterschied wird gemacht zwischen dem Tempel und denjenigen, die dort anbeten. Nur wenn der Tempel ausschließlich die Kirche bezeichnen würde, würde es ja schwierig sein, festzustellen, wer dann diejenigen sind, die dort anbeten. Nun, viele sind dabei, das alles so symbolisch zu betrachten und zu versymbolisieren, zu spiritualisieren, alles geistig zu verstehen. Da wird sogar von dem, nicht nur dem Tempel gesprochen, der angeblich die Kirche ist, also geistig zu verstehen sei, sondern auf einmal wird auch das himmlische Jerusalem als eine geistige Komponente und Beschreibung der Kirche betrachtet, ausschließlich, obwohl klar und deutlich von einer Stadt die Rede ist. Gott sagt auch im Buch der Offenbarung, dass Gott uns eine Stadt bereitet, Abraham wartete auf die Stadt, die Verheißung hat und so weiter und so fort. Und dann wird sogar auch das Ganze mit den zwei Zeugen spiritualisiert. Dann wird gesagt, ja, das bezieht sich jetzt auf die Kirche. Irgendwo ist das eine Beschreibung der Kirche. Warum dann von zwei Zeugen die Rede ist, wird allerdings nicht erklärt. Nun, darauf kommen wir noch zu sprechen. Das ist nämlich Unfug. Aber wir möchten zunächst einmal auf eine Aussage der Nelson Study Bible hinweisen. Die schreiben nämlich Folgendes. Johannes wird ein Schilfrohr gegeben, das wie ein Messstab aussieht, wie er auch von Hesekiel in seiner Vision von der Vermessung des Tempels gebraucht wurde. Dies, also in Offenbarung jetzt, ist der Tempel der Trübsalperiode, der letztendlich entweiht wird. Und das ist auch der Grund, warum der Tempel in Hesekiel zunächst einmal gereinigt werden muss, weil er ist entweiht worden. Wenn da keine Entweihung stattgefunden hat, warum würde dann der Tempel in Hesekiel zunächst einmal gereinigt werden müssen? Und so fährt der Kommentar fort, weiter zu sagen, Lukas 21 prophezeit, dass die Heiden die heilige Stadt niedertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Lukas 21, Vers 24. Offensichtlich ist der Zeitraum von 42 Monaten das Ende der Zeit der Heiden. Und das ist eine sehr richtige Schlussfolgerung. Aber es gibt noch weitaus mehrere Stellen, Bibelstellen, die von einer physischen Existenz eines Tempels vor der Wiederkunft Christi ausgehen. Und wir haben einige dieser Stellen hier in unserer Broschüre zitiert. Zum Beispiel eine sehr ausschlaggebende Stelle ist natürlich 2. Thessaloniker, Kapitel 2, angefangen Vers 3, wo ein Mensch der Sünde beschrieben wird. Es ist der falsche Prophet, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Ungerechtigkeit, der sich in den Tempel Gottes setzen wird und vorgeben wird, Gott zu sein. So wird es dort formuliert. Das auf die Kirche Gottes zu beziehen, ist sehr, sehr unklug, sagen wir einmal, um es vorsichtig auszudrücken. Denn die Kirche Gottes würde ja nicht jemanden anerkennen, der sich in die Kirche setzt und vorgibt, Gott zu sein. Wenn das der Fall wäre, würde die Kirche Gottes aufgehört haben, die Kirche Gottes zu sein. Nun, noch mehr ist dazu zu sagen, und ich möchte dann jetzt auch auf den Zusammenhang ein wenig eingehen, denn es gibt ja einen Zusammenhang. Warum wird hier der Tempel erwähnt in Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 bis 2, und dann die zwei Zeugen. Was ist der Zusammenhang zwischen dem Tempel und den zwei Zeugen? Zunächst einmal die Ryrie Study Bible, die Folgendes sagt. Der Antichrist. Nun, das ist eine unrichtige Bezeichnung, denn die Bibel spricht eigentlich nicht von einer spezifischen Person als dem Antichristen, sondern sie spricht von dem Geist des Antichristen. Und die Idee ist natürlich hier, dass der falsche Prophet beschrieben wird. Einige meinen das Tier, aber es ist wohl der falsche Prophet. Und die Bible Study Bible schreibt dann, der Antichrist wird den wiedererbauten jüdischen Tempel in Jerusalem entheiligen, indem er sich selbst dort niederlässt, um angebetet zu werden. Und das ergibt dann auch wiederum die Notwendigkeit, dass dann der Tempel in Ezekiel gereinigt werden muss. Und dann heißt es, dies wird der Höhepunkt der großen menschlichen Sünde von Selbstvergötterung sein, eine offensichtliche öffentliche Missachtung Gottes. Und die Nelson Study Bible fügt Folgendes hinzu. Der Mensch der Bosheit, also der Mensch der Sünde, der Ungerechtigkeit, der Gesetzlosigkeit, der wird sich selbst als göttlich verkünden, wird im Tempel Gottes sitzen und handeln, als wäre er selbst ein Gott. Nun, das ist nicht ganz richtig. Er würde so sitzen, als sei er Gott. Und ich werde auch gleich erklären, wen er damit meint. Der Mensch der Bosheit wird wahrscheinlich in einem physischen Tempel in Jerusalem residieren und sich selbst als ein Gott ausgeben, nein, als Gott ausgeben, die ultimative Erfüllung des Greuels der Verwüstung. Das ist jetzt wieder richtig. Er ist dann letztendlich auch Teil des Greuels der Verwüstung, der im Tempel Gottes aufgestellt wird, weil der steht da und setzt sich dann auch hin, gibt von sich vor, Gott zu sein. Jetzt die zwei Zeugen. Wie gesagt, der Zusammenhang offensichtlich zwischen einem Tempel, einem physischen Tempel, und den zwei Zeugen muss ja gegeben sein. Warum würde sonst von den zwei Zeugen gesprochen werden, nachdem zunächst einmal der Tempel aufgeführt wird? Und wir sagen hier in der Broschüre, dass die Bibel uns mitteilt, dass während der künftigen Zeit der Belagerung von Jerusalem zwei Zeugen für 1260 Tage oder 3,5 Jahre prophezeien werden. Dies wird offensichtlich zur selben Zeit geschehen, wenn sich bestimmte Kirchenmitglieder an einem Ort der Sicherheit hier auf Erden befinden, um vor dem Tier und dem falschen Propheten geschützt zu werden. Es gibt in der Tat eine Verheißung, dass es einen Ort der Sicherheit hier auf Erden geben wird, nicht im Himmel. Und die Menschen, die dafür als würdig erachtet werden, werden auf irgendeine Weise an diesen Ort gebracht werden, um beschützt zu werden während dieser schrecklichen Trübsalzeit. Wir sagen auch, dass diese zwei Zeugen in Offenbarung 11 als die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter genannt werden, eine offensichtliche Bezugnahme auf eine Schriftstelle in Sacharja Kapitel 4. Die können Sie auch sich nachher durchlesen. Aber wer sind jetzt angeblich diese beiden Zeugen? Nun, einige behaupten heute, dass sie die zwei Zeugen sind. Andere behaupten, dass der damalige Mose, Elia oder Henoch die beiden Zeugen sind oder sein werden, die entweder von den Toten auferweckt werden oder die sich für tausende von Jahren in einer Art Zwischenwelt, dem sogenannten Limbo, befunden haben. Eine Idee, die von der katholischen Kirche zunächst einmal erfunden worden ist, aber heute mehr oder weniger aufgegeben wurde. Und dann sagen andere, die zwei Zeugen seien zwei Engel, die dann allerdings sterben würden. Nun, Engel können nicht sterben. Und dann wird gesagt, ja, aber die Engel werden dann in Menschen verwandelt und die werden dann sterben und dann wird sie Gott als Engel auferwecken. Nirgendwo ist eine solche Idee überhaupt denkbar. Und die Heiligen werden über die Engel herrschen, wie es heißt. Die würden also dann über die zwei Zeugen herrschen. Also eine sehr merkwürdige Konzeption. Und dann wird gesagt, ja, das ist alles nur symbolisch zu sehen. Die zwei Zeugen beziehen sich auf das Gesetz und die Propheten, also in keinster Weise auf irgendwelche Personen. Oder wie ich eben schon gesagt habe, die bezieht sich irgendwo auf die Kirche. Und wenn die zwei Zeugen getötet werden, bedeutet das den Niedergang der Kirche oder die Untätigkeit. Und wenn sie wieder auferweckt werden, dann bezieht sich das auf ein Wiederaufleben der Kirche. Problem ist nur, dass das alles zu Ende der Zeit geschieht, wenn Christus zurückkommt. Also das passt hier alles nicht. Man muss auch daran denken, dass Mose starb und dass Gott ihn begrub. und dass man sein Grab nicht gefunden hat, nicht finden kann. Der Satan wollte einmal seine Gebeine haben und der Erzengel Michael hat dies dann verhindert. Also Mose ist gestorben. Mit anderen Worten, er müsste dann auferweckt werden zu physischem Leben, zu einer physischen Existenz, um dann als einer der zwei Zeugen nachher wieder getötet zu werden. Auch eine sehr merkwürdige Situation. Wie wir sehen werden, wartet Mose auf seine Auferstehung zu ewigem Leben, nicht zu einem physischen Leben. Und natürlich, Elia und Henoch starben auch. Und das würden wir auch noch näher darlegen. Also alle diese Möglichkeiten sind in Wirklichkeit gar keine Möglichkeiten. Denn die sind alle nicht biblisch zu sehen. Angus Bible Handbook schreibt Folgendes. Obwohl die zwei Zeugen gemeinhin als Mose und Henoch oder Mose und Elia identifiziert werden, sind solche Feststellungen schwer haltbar. Diese Zeugen sind augenscheinlich zwei Mitglieder eines endzeitlichen Überbleibsels des Volkes Gottes oder der Kirche. Und nach ihrem Tode werden sie wieder auferweckt und in einer Wolke gen Himmel aufgenommen, und zwar am Ende des zweiten Wehe, zu Beginn des dritten und letzten Wehe, wenn der siebte Engel seine Posaune bläst. Und zwar wird die Auferstehung der zwei Zeugen im Zeitpunkt der Auferstehung der Gerechten, die in Christus gestorben sind, bei Christi Wiederkehr erfolgen. Wir lesen ja auch, dass die dann auf einer Wolke Christus entgegengehen, die aus dem Himmel herabkommt, genau wie es bei den zwei Zeugen der Fall war. Die Broadman Bible Commentary Ausgabe schreibt, obwohl uns diese beschriebene Kraft, die also die zwei Zeugen haben werden, an Taten erinnert, die von Mose und Elia begangen wurden, ist es nicht geboten anzunehmen, dass Johannes erwartete, dass sie buchstäblich zurückkehren würden. Und wir fügen hinzu, dass die zwei Zeugen von Gott gesandte Menschen sein werden, die im Geiste und in der Kraft des Elia und des Mose auftreten. Lukas 1, Vers 17 spricht von Johannes dem Täufer. Er war nicht der Elia, er war jemand, der in der Kraft, im Geiste des Elia kam, um die Menschen damals auf das erste Kommen von Jesus Christus vorzubereiten. Und so wird die Kirche und die zwei Zeugen letztendlich dann in der Kraft und in der Macht und im Geiste von, sagen wir mal, Elia und Mose und Henoch und wen immer man hier nehmen will, denn die sind alle vom Heiligen Geist Gottes beseelt worden, die werden in dieser Kraft auftreten, um die Menschheit auf das zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Aber um jetzt zunächst einmal ein paar auf diese Argumente einzugehen, denn ich habe mich gefragt, ja, wie kommen die Menschen eigentlich dazu, dass sie davon ausgehen, dass es Mose ist, dass es Elia ist, dass es Henoch ist. Einige sagen sogar Jeremia, aber das ist nicht mehr so eine populäre Idee. Was sind die Argumente? Was sind die Argumente, dass man eben davon ausgeht? Und ich habe mir dann so einige Sachen mal durchgelesen. Die Webseite God Questions hat Folgendes geschrieben. Es gibt drei Haupttheorien über die Identität der beiden Zeugen in der Offenbarung. Erstens Mose und Elia, zweitens Henoch und Elia und drittens zwei unbekannte Gläubige, die Gott als seine Zeugen in der Endzeit beruft. Erstens, die erste Idee, Mose und Elia. Sie werden als Möglichkeiten für die beiden Zeugen aufgrund der spezifischen Wunder angesehen, von denen Johannes sagt, dass sie die Zeugen vollbringen werden. Diese Ansicht wird auch dadurch gestärkt, dass Mose und Elia beide bei der Verklärung mit Jesus erschienen. Es gibt ja diese Vision, die Jesus hatte, oder vielmehr die Jünger hatten, wo die auf dem Berge der Verklärung waren, und dann sahen sie, wie Jesus und Mose und Elia im verherrlichten Zustand erschienen. Aber das war eine Vision. Christus sagte, sie würden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in Kraft und Herrlichkeit gesehen haben. Sie sahen es in der Vision, wo dann auch Christus und Mose und Elia in einem verherrlichten Zustande erschienen. Das bedeutet nicht, dass Mose und Elia heute noch am Leben sind oder damals am Leben waren. Die lagen tot in ihrem Grabe, aber das war eine Vision für die Zukunft. Es heißt hier weiter, darüber hinaus erwartet die jüdische Tradition, dass Mose und Elia zurückkehren, basierend auf der Prophezeiung von Elias kommen in Maleachi 4, Vers 5, aber oder andere Übersetzungen haben hier Kapitel 3, die Verse 23 und 24. Aber wie gesagt, es war in der in dem Geist der Kraft des Elia, dass dieser Malachi, es könnte sich hier auf eine Beschreibung von Johannes dem Täufer handeln, denn es war ja in dem Buch Malachi erwähnt worden, dass das geschehen würde. Es kann sich um eine Beschreibung der zwei Zeugen handeln auch. Aber nicht der buchstäblichen Personen und der Person des Elia. Und was die jüdische Tradition angeht, nun, die glauben ja sowieso nicht an Jesus Christus, die glauben nicht ans Neue Testament, also die würden das ohnehin nicht verstehen. Und einige Juden glauben, heißt es hier, dass Gott verheißen hat, einen Propheten wie Mose zu erwecken. Und dieser Prophet wie Mose sei dann Mose. Das gibt auch keinen Sinn. Wenn er wie Mose ist, ist er nicht Mose. Kleine Bezeichnung für Jesus Christus. Und einige Juden glauben, dass dies die Rückkehr des Mose erfordert, aber das ist keineswegs der Fall. Dann die zweite Situation, Henoch und Elia. Und da heißt es hier, die werden aufgrund der einzigartigen Umstände ihres Austritts aus der Welt als Möglichkeiten für die beiden Zeugen angesehen. Henoch und Elia sind, soweit wir wissen, die einzigen beiden Personen, die Gott direkt in den Himmel geholt hat, ohne den Tod zu erfahren. Befürworter dieser Ansicht verweisen auf Hebräer 9,27, die besagt, dass alle Menschen dazu bestimmt sind, einmal zu sterben. Die Tatsache, dass weder Henoch noch Elia den Tod erlebt haben, scheint für sie die Aufgabe der beiden Zeugen zu qualifizieren, die getötet werden, wenn ihre Aufgabe erledigt ist. Also die Idee ist dann, die sind nicht gestorben, die müssen also halt nochmal sterben. Nun, auf diese Idee kommen wir auch noch zu sprechen. Drittens, zwei Unbekannte werden aufgrund des Mangels an Spezifität in Offenbarung 11 als Möglichkeiten für die beiden Zeugen angesehen. Die Schrift identifiziert die beiden Zeugen nicht namentlich und es wird keine bekannte Person mit ihrem Kommen in Verbindung gebracht. Nun, das besagt gar nichts, denn es muss ja nicht unbedingt schon offenbart werden, wer die Namen der beiden Zeugen sind. Damals vor 2000 Jahren, als Johannes dies schrieb, er wird ja auch von dem Tier und dem falschen Propheten sprechen, aber er wird die Namen der Persönlichkeiten insoweit ja auch nicht bekannt geben. Und dann gibt es eine weitere Webseite, idisciple.org, und die sagt dann Folgendes. Die mögliche Schwäche von 1 ist also, im Hinblick auf Mose und Elia, dass Mose bereits einmal gestorben ist und daher nicht einer der beiden Zeugen sein könnte, die sterben, was Mose als einer der zwei Zeugen zu einem Widerspruch zu Hebräer 9,27 machen würde. Nun, Befürworter von dieser Version argumentieren, dass alle Menschen, die in der Bibel auf wundersame Weise auferstanden sind, wie zum Beispiel Lazarus, später wieder gestorben sind. Hebräer 9,27 wird daher als allgemeine Regel angesehen, aber nicht als universelles Prinzip. Und dann schreibt der Kommentar oder diese Aussage hier, es gibt keine klaren Schwächen zu 2, also die zweite Idee, mit anderen Worten, es geht dann hier also um Henoch und Elia. Da ist das Einmalsterben-Problem löst und es macht Sinn, dass wenn Gott zwei Menschen in den Himmel brachte, ohne zu sterben, Henoch und Elia, als er sie auf seinen besonderen Zweck vorbereiten wollte, erneut zu Menschen machte, die kamen, um zu sterben. Und dann schreibt der Kommentar, es sind auch keine klaren Schwächen zu dieser dritten Situation zu erkennen, antworten diejenigen, die dann sagen, es sind halt Gläubige in der Endzeitkirche. Nun, crosswalk.com schreibt Folgendes. Viele Kirchenväter, also katholische Geistliche, das sollte uns bereits schon Alarmsignale geben. Viele Kirchenväter vertraten die Ansicht, dass Henoch und Elia, da sie den Tod erlebt hatten, oder vielmehr, da sie den Tod nicht erlebt hatten, die Identität der beiden Zeugen bilden. Henoch und Elia starben nie hier auf Erden. Vielleicht wird Gott ihnen erlauben, als die beiden Zeugen die Erde zu betreten und den Tod durch die Hand des Tieres zu erfahren, was zeigt, dass kein Mensch seinem physischen Tod entkommen kann. Nun, nach deren Auffassung leben sowohl Henoch als Elia, als auch Mose bereits im Himmel, ich denke als vergeistigte Wesen, und die kommen dann wieder als Menschen zurück, um erneut zu sterben. Ich meine, wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir wissen, dass alle, die erwähnt werden hier, Henoch, Elia und Mose, tot im Grab liegen, ohne Bewusstsein. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass Henoch gestorben ist. Sie können das in Hebräer Kapitel 11 nachlesen, schauen wir uns das kurz an. Die Idee, dass er nicht gestorben ist, entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Hebräer Kapitel 11 und Vers 5. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Der Tod, von dem hier die Rede ist, ist entweder der ewige zweite Tod, mit anderen Worten, Gott entrückte ihn, transportierte ihn von einer Stelle der Erde auf eine andere Stelle hier auf Erden, damit er nicht den zweiten Tod sterben müsste. Mit anderen Worten, vielleicht sagte Gott, ja, die Versuchungen würden sonst zu schwer werden. Oder aber, um ihn von dem physischen Tod an der Stelle, wo er war, zu bewahren, hat er ihn zu einer anderen Stelle gebracht. Aber gestorben ist er. Denn wir lesen in Hebräer Kapitel 11 und Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, sondern sie nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Also Henoch ist gestorben. Elia ist auch nicht in den Himmel entrückt worden, wo Gott lebt, in den dritten Himmel. Er wurde durch einen Wirbelsturm von einem Ort der Erde, durch die Luft, durch den ersten Himmel, könnte man sagen, zu einem anderen Ort gebracht. Nicht, dass er in den dritten Himmel gekommen wäre, denn sonst würde Jesus Christus uns angelogen haben. Schauen Sie, was er sagt in Johannes 3 und in Vers 13. Da sagt er, niemand ist gen Himmel gefahren. Er spricht jetzt von dem dritten Himmel. Außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Also auch hier geht es keineswegs darum, dass Elia im Himmel sei. Elia ist auch gestorben, wie alle Menschen, wie uns auch klar und deutlich gesagt ist. In Hebräer hieß es ja, alle sind gestorben, aber später wird noch Folgendes gesagt, in Vers 39 von Hebräer 11. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt. Oder wie Menge sagt, die Erfüllung der Verheißung erlangt. Weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Oder wie Menge sagt, dass sie nicht ohne uns zur himmlischen Vollendung gelangen. Eine Vollendung, die vom Himmel uns gegeben wird. Die sind alle gestorben, die sind nicht irgendwo im Himmel. Und daraus ergibt sich eine Schlussfolgerung, dass alle diese Argumente, die hier vorgebracht werden, dass es Mose sei, dass es Elia sei, dass es Henoch sei, die sind keineswegs stichhaltig. Da wird sich nichts aus der Bibel heraus herleiten lassen. Nun, einige sagen, dass sie bereits heute die zwei Zeugen sind. Einige behaupten, sie, mit anderen Worten, ein Mann, eine Frau, seien die zwei Zeugen. Problem ist nur, in Offenbarung Kapitel 11 und Vers 10, da wird von den zwei Zeugen wie folgt gesprochen. Diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten, zu Ende des Verses. Nun, nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass Frauen nach der Gründung der neutestamentlichen Kirche Prophetinnen waren. Sie haben zwar hin und wieder prophezeit, unter Eingebung prophezeit, aber sie haben nicht das Amt eines Propheten eingenommen. Aber hier werden zwei Propheten erwähnt. Das scheint also nicht so zu sein, dass es sich hierbei um Mann und Frau handeln könnte. Nun, wir werden zwar nachher noch sehen, dass die zwei Zeugen ohne weiteres Unterstützung haben könnten von anderen, das ja. Andere sagen, ja, mein Vater und ich, wir sind die zwei Zeugen. Aber die Person, die hier angesprochen wird, die hat sich niemals dagegen gestellt und gesagt, nein, nein, das ist nicht der Fall. Andere sagen, es war einmal eine Person, die kam damals zum Hauptquartier in Pasadena und sagte, als eine Person, ich bin die zwei Zeugen. Ich möchte an Armstrong sprechen, ich bin die zwei Zeugen. Ein anderer sagt, ich bin zwar nicht einer der zwei Zeugen, aber ich bin derjenige, der die zwei Zeugen ausbildet. Also ich stehe jetzt über den zwei Zeugen, bin jetzt ein Apostel und die zwei Zeugen sind dann unter mir. Und so weiter und so fort. Alles dies sind natürlich merkwürdige Ideen. Aber schauen wir uns erst einmal kurz an, was die zwei Zeugen tun werden. In Offenbarung 11 und Vers 3. Und ich will meine zwei Zeugen bestimmen und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern oder wie es auch übersetzt werden kann in Sack und Asche. Aber wie gesagt, es ist die Idee, dass sie eben trauern. Sie trauern, weil sie eine Botschaft verkünden müssen, die natürlich sehr problematisch ist. Und sie trauern auch darüber, dass die Menschen im Großen und Ganzen nicht bereuen werden, wenn sie die Botschaft hören. In Vers 5 heißt es dann, und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Nun, das bedeutet jetzt nicht, dass sie aus eigener Machtvollkommenheit das tun werden. Sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach inspiriert zu erkennen, es wird etwas geschehen und es ist Gott, der natürlich diese Wunder dann vollbringt. Das war ja auch damals mit Mose der Fall. Mose konnte ankündigen, was geschehen würde, aber es war gleichwohl Gott, der natürlich diese Plagen dann brachte. In Vers 6, diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regnet in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Aber auch hier wiederum, denken wir an Mose, denken wir an Aaron, sie haben diese Plagen angekündigt, haben gesagt, so wird es geschehen, aber Gott war letztendlich immer noch der, der es getan hat. Und so ist es durchaus so zu verstehen, dass Gott diese zwei Zeugen inspirieren wird, diese Dinge zu sagen. Und dann wird er natürlich, möglicherweise indem er die beiden Zeugen als Instrumente benutzt, diese Plagen dann ausschütten. Gott wird nämlich diese beiden Zeugen durch seinen Geist inspirieren, diese Dinge zu verstehen, diese Dinge zu sagen, zu verkünden. Denn in Offenbarung 19 und Vers 10, da wird etwas über den Geist Gottes und den Geist Jesu Christi gesagt. In Offenbarung 19 und Vers 10. Zu Ende des Verses bete Gott an, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung, oder wie es auch übersetzt werden kann, der Geist der Prophezeiung. Es wird uns gesagt, dass wir, wenn wir den Geist Gottes haben, Zukünftiges verstehen können. Und die zwei Zeugen werden etwas bezeugen. Sie werden das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis verkündigen. Aber die meisten Menschen werden nicht darauf achten. Wie ich eben schon sagte, sie werden mit Trauerkleidern angetan sein. Sie werden die Notwendigkeit verkünden, zu bereuen. Und er sagte ja auch, und Gott sagte dies ja auch durch Jakobus in Kapitel 4, wir sollen unsere Hände reinigen, wir sollen uns halt in dem Sinne als solche betrachten, die klagen und weinen über halt unsere Sünden. In Lukas 24 wird gesagt, dass Reue, das heißt dort Buße, die bessere Übersetzung wäre Reue, in aller Welt verkündigt werden soll, um Vergebung der Sünde zu erlangen. Nun, als ich eben von diesen Ideen sprach, dass es Mose und Elia oder Henoch sein würden und dass dann gesagt wurde, ja, Mose ist zwar gestorben, aber andere sind ja auch auferweckt worden, wie zum Beispiel Lazarus, da möchte ich etwas noch hier dazu erwähnen. Mose ist gestorben im Glauben. Er hatte den Glauben an Jesus Christus. Jesus Christus lebte in ihm. Und ich möchte hier kurz eine weitere Stelle noch erwähnen. In Jesaja 63. Wir hatten eben bereits gesehen, dass sie alle gestorben sind, die Verheißungen des ewigen Lebens noch nicht erlangt haben, aber erlangen werden, wenn Christus zurückkommt. Aber in Jesaja 63, da wird etwas sehr Deutliches gesagt über Mose. Jesaja 63 und Vers 11. Da gedachte man wieder an die vorigen Zeiten, an Mose und an sein Volk. Wo ist denn der nun, der sie aus der Meere heraufgeführte, samt den Hirten seiner Herde? Jetzt heißt es hier in der revidierten Lutherbibel 2017, wo ist der, der seinen Heiligen Geist in sie gab? Die Authorized Version schreibt, der seinen Heiligen Geist in ihn gab. Die Rede ist von Mose. Die meisten Israeliten damals hatten den Heiligen Geist eben gerade nicht. Aber Mose hatte ihn. Und die Menge Bibel schreibt auch richtig, welcher seinen Heiligen Geist ihm ins Herz gab, ihm, dem Mose. Also Mose hatte den Heiligen Geist. Mose starb mit dem Heiligen Geist. Und dadurch bedeutet dies, dass er zum ewigen Leben auferweckt wird. Denn alle, die in Christus gestorben sind, werden auferweckt werden, wenn Christus zurückkommt zu ewigem Leben. Nicht zuvor. Mit Lazarus war es so, der hatte den Heiligen Geist ja gar nicht. Der wurde ja erst nachher gegeben. In Apostelgeschichte wird dies berichtet. Er wurde natürlich zu einem physischen Leben auferweckt, da er als physischer Mensch ohne den Heiligen Geist gestorben ist. Eine ganz andere Situation als die Situation mit Mose. Und auch mit Henoch und auch mit Elia, die alle als Christen gestorben sind und in der ersten Auferstehung dann natürlich sein werden. Aber noch etwas weiteres hier zu den zwei Zeugen. Denn in Offenbarung 11 und Vers 6 wird Folgendes gesagt. Das hatten wir ja gerade gelesen. Sie hatten die Macht, die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art. Die Erde, es geht also nicht nur um einen kleinen Bereich, sagen wir mal, um die Stadt Jerusalem oder um sogar den Staat Israel, es geht um die Erde. Also ihre Aktivität während dieser 3,5 Jahre hat nichts mit lediglich der Stadt Jerusalem zu tun. Wir lesen noch nicht einmal, dass sie in Jerusalem sein werden während dieser Zeit, dass sie in Jerusalem arbeiten werden. Wir lesen noch nicht einmal, dass sie in Jerusalem getötet werden. Wir lesen lediglich, dass sie für 3,5 Tage in Jerusalem sein werden, und zwar als Tote werden sie auf dem Marktplatz liegen. In Vers 8 heißt es, und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und die Menschen aus den Völkern und Stämmen und Sprachennationen sehen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Also mit anderen Worten, sagen wir mal, die liegen jetzt dort und die Menschen sehen sie jetzt für diese 3,5 Tage, aber es heißt noch nicht einmal, dass sie jetzt dort gestorben sind. Die hätten woanders auch getötet werden können, um dann dorthin gebracht zu werden. Also wir müssen auch dies alles im Blickpunkt haben. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht auf den Zusammenhang eingegangen. Auf den werde ich gleich jetzt eingehen. Zwischen dem Tempel und den zwei Zeugen. Denn ein Zusammenhang muss ja bestehen. In Offenbarung Kapitel 11 und Vers 7 finden wir eine sehr interessante Aussage. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen, wird sie überwinden und wird sie töten. Es wird mit ihnen kämpfen, wie es heißt, oder Krieg mit ihnen führen, wie andere es auch übersetzen. In Daniel 7, die Verse 21 und 22. Daniel 7, Vers 21. Und ich sah das Horn, dieses kleine Horn, eine Bezeichnung für eine religiöse Macht, und der letzte Vorsteher dieser religiösen Macht wird der falsche Prophet genannt. Ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war und recht schuf den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Also hier wiederum die gleiche Formulierung, aber es ist jetzt hier das kleine Horn, das diesen Krieg führt, das kämpft. In Zusammenhang mit dem Tier, von dem wir gerade gelesen haben. Und das bedeutet natürlich, dass sowohl das Tier als auch der falsche Prophet an diesem Mord an den beiden Zeugen beteiligt sein werden. Eine ähnliche Formulierung auch in Offenbarung Kapitel 13 und in Vers 7. Hier geht es wiederum um das Tier, diese politische, militärische Macht. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm gegeben, Macht über alle Stämme, Völker, Sprachen, Nationen und so weiter und so fort. Also hier diese Formulierung deutet an, dass es letztendlich zu einer Konfrontation kommen wird zwischen dem Tier und dem falschen Propheten auf der einen Seite, den zwei Zeugen auf der anderen Seite. Nun, diese Konfrontation hat es aller Wahrscheinlichkeit nach vorher schon gegeben, nur die konnten nichts tun, bis es Gott dann zuließ, weil er sagte, okay, jetzt ist der Auftrag von den zwei Zeugen erfüllt. Aber schauen Sie, wir hatten gelesen, es ist nicht nur eine Beschreibung im Hinblick auf die zwei Zeugen. Denn sowohl das Tier als auch der falsche Prophet, die werden gegen die Heiligen kämpfen, plural. Die Mitglieder der Kirche Gottes, die dann zu dem Zeitpunkt nicht am Ort der Sicherheit sein werden, sondern hier auf Erden und dann Opfer werden eines Martyriums. Das bedeutet, oder deutet zumindest sehr stark an, dass die zwei Zeugen nicht alleine operieren werden, sondern andere werden mit ihnen sein. Die zwei Zeugen mögen sogar verheiratet sein, Ihre Frauen mögen sie begleiten, wie damals auch viele der Apostel von ihren Frauen auf ihren Missionsreisen begleitet worden sind. Andere Kirchenmitglieder mögen mit ihnen sein. Denn wir lesen über Elia, Elisa, Johannes den Täufer, Jesus und andere, dass die mit anderen Menschen zusammen waren. Jünger und Jüngerinnen folgten ihnen. Und Christus sagte auch zu der Kirche, zu den Aposteln, ihr werdet nicht mit den Städten Israels zu Ende gekommen sein, bevor der Menschensohn zurückkommt. Das können Sie aus Matthäus 10, Vers 23 ersehen. Also der Punkt ist der. Die zwei Zeugen mögen ohnehin von anderen Kirchenmitgliedern unterstützt werden. Möglicherweise von denen, die zu der sogenannten Laodicea-Kirche gehören, die nicht am Ort der Sicherheit sein werden, die sich aber dann total voller Eifer auf ihre Aufgabe stürzen werden. Und die werden möglicherweise insoweit dann den zwei Zeugen hilfreich sein. Es könnte auch sein, dass sie von denen unterstützt werden, die 144.000 genannt werden, die ja geschützt werden von Gott, damit sie nicht an den Plagen des Zornes Gottes Anteil nehmen müssen. Und auch von der großen Masse, die dann beschrieben wird, die aus allen Völkernationen und Sprachen bestehen wird, die werden ebenfalls beschützt werden, die werden ebenfalls versiegelt werden, sodass sie diese schrecklichen Plagen überleben werden. Und sie könnten dann auch ohne weiteres eine Situation mit heraufholen, dass sie also die zwei Zeugen unterstützen. Wir wissen ja auch nicht, wie weit vor dem Eintreffen des Tages des Herrn, der so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen wird, wie weit zuvor sie schon an einer Beteiligung, sagen wir mal, an Unterstützung der zwei Zeugen beteiligt waren. Denn auch die Apostel waren natürlich auch bereits damals schon jene, die Christus folgten, obwohl sie noch gar nicht bekehrt waren zu dem Zeitpunkt. Und es kann auch durchaus sein, dass diejenigen, die am Ort der Sicherheit sein werden, eine Kommunikationsbasis haben werden mit den zwei Zeugen. Auch das kann man sich sehr leicht vorstellen in den heutigen Zeiten der Technologie, wenn die Menschen ihre Leichname später, alle Menschen heißt es, werden ihre Leichname sehen, die auf der Stadt oder auf dem Marktplatz liegen in der Stadt. Wie kann das sein? Aber das kann natürlich sehr leicht sein, jetzt durch diese Technologie, die wir haben, Internet, Handys und so weiter und so fort. Also es kann durchaus möglich sein, dass alle, die unterstützt werden von den Heiligen, die dann nach wie vor am Leben sein werden. Nun, ich hatte eben gesagt, wir wollen ein wenig kurz darauf eingehen, wie es aussieht mit dem Zusammenhang zwischen dem Tier, dem falschen Propheten auf der einen Seite und den zwei Zeugen auf der anderen Seite. Nun, wir hatten an den Tempel zunächst einmal Zug genommen. Schauen Sie, der Mensch der Sünde, der falsche Prophet, der wird von sich vorgeben, im Tempel Gottes zu sein und Gott zu sein. Christus warnte seine Jünger. Wenn sie euch sagen werden, ich bin im Hause, Christus ist im Hause, dann glaubt es nicht. Denn wie der Blitz leuchtet von Osten nach Westen und so weiter und so fort, so wird die Wiederkunft des Sohnes Gottes sein, des Menschensohnes. Wo es heißt, wenn sie sagen werden, er ist im Hause, dann ist eigentlich die wortwörtliche Übersetzung im Innersten. Und gemeint ist scheinbar das Innerste oder das Allerheiligste des Tempels. Denn der Tempel war ja unterschiedlich strukturiert. Und das Allerheiligste war der Ort, wo der Hohepriester eigentlich nur einmal im Jahr zum Versöhnungstag Einlass fand. Aber dann wurde ja dann, wie wir wissen, dieser Vorhang zerrissen, als Christus starb. Also die Idee scheint die zu sein, dass der Falschprophet sagen wird, ich bin Gott, ich bin im Tempel Gottes. Mit anderen Worten, ich bin der wiedergekommene Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ja nun Gott ist. Also ich bin der Christus. Wie Christus sagte, wenn das jemand sagt, dann glaubt es nicht. Und die zwei Zeugen werden natürlich dagegen vorgehen und werden sagen, nein, glaubt es nicht, er ist nicht der Christus, ist ein falscher Prophet. Er ist jemand, der eine falsche Lehre verkündigt. Damit hat man schon die Basis der Konfrontation natürlich geschaffen. Und wenn es heißt, dass es Krieg geben wird oder dass man diesen Kampf beschreibt zwischen dem Mann der Sünde auf der einen Seite und den zwei Zeugen, dann ist natürlich die Situation klar. Er wird von sich vorgeben, Gott, mit anderen Worten Christus zu sein, im Tempel Gottes zu sein. Die zwei Zeugen werden sagen, nein, das stimmt nicht, er ist ein Verführer, er ist ein von Satan beherrschter Mensch. Die Welt wird dem Menschen der Sünde glauben. Die werden in der Tat glauben, dass Christus zurückgekommen ist, dass er im Tempel Gottes sitzt, von sich vorgibt, dass er eben Christus sei. Und deswegen werden sie dann unter der Inspiration von dem Tier und dem falschen Propheten gegen Christus kämpfen, wenn er zurückkommt. Weil sie sagen, ja, der ist ja bereits schon längst da. Das muss also dann dieser Antichrist sein, derjenige, der sich gegen Christus stellt, der sich gegen unseren Christus stellt, der ja nun bereits schon im Tempel Gottes sitzt. Nicht natürlich nicht die ganze Zeit hindurch, aber der hin und wieder dann angeblich im Tempel Gottes sitzt und von sich vorgibt, Gott zu sein. Schauen Sie, die zwei Zeugen werden dies alles in Frage stellen. Deswegen wird hier der Tempel erwähnt zu Anfang. Es geht um den Tempel. Die zwei Zeugen werden sagen, nein, glaub nicht, dass der falsche Prophet im Tempel Gottes sitzt. Christus ist noch nicht zurückgekommen. Er wird zu seiner Zeit zurückkommen. Dann wird er das Tier und den falschen Propheten richten. Wenn wir uns jetzt dem Ende der Predigt nähern, dann lässt sich Folgendes sagen. Die zwei Zeugen werden von allem, was wir aus der Bibel erkennen können, ordinierte Propheten und Apostel sein. Sie werden die letzte Warnung an diese sterbende Welt geben. Die letzte Warnung, das letzte Zeugnis des Evangeliums, vom Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt, wer und was der wahre Gott ist, dass wir das Potenzial haben, Gottwesen im Reich Gottes zu werden, dass das Reich Gottes errichtet werden wird, wenn Christus zurückkommt. Und dass natürlich der Antichrist in keinster Weise, jetzt sage ich auch schon Antichrist, also mit anderen Worten, der von sich vorgibt, Gott zu seinem Tempel Gottes zu sein, dass er in keinster Weise der wahre Christus ist, denn er ist vom Geist des Antichristen beherrscht. Sie werden ihre Aufgabe erfüllen und wenn dann ihre Aufgabe erfüllt ist, werden sie getötet werden. Es wird sich nicht um Menschen handeln, die bereits schon es geschafft haben, wie zum Beispiel Mose, Elia oder Henoch, die dann zu Menschen werden, wobei sie natürlich auch noch versagen könnten. Das ist ja durchaus immer denkbar. Dazu wird es nicht kommen. Es wird Menschen sein, die, ich denke, heute schon leben. Wie ich denke, dass auch das Tier und der falsche Prophet heute schon leben, heute schon existieren. Und wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, dann werden sie von dem Tier und scheinbar auch von dem falschen Propheten und denjenigen, die sie unterstützen, getötet werden. Nachdem sie die Warnung ausgesprochen haben, auch die Aufforderung ausgesprochen haben, zu bereuen. Und dann wird es dann bei ihrer Erweckung, nach diesen 3,5 Tagen, zu einem großen Erdbeben kommen und dann werden einige sogar auch bereuen, einige wenige. Also die zwei Zeugen sind zwei von Gott ordinierte, gerechte Personen, die diese Aufgabe dann erfüllen werden, und zwar in nicht allzu ferner Zukunft. Und wenn ich jetzt zum Ende dieser Predigt etwas sage, dann verstehen Sie es nicht falsch, aber ich möchte doch die Gelegenheit jetzt am Schopf greifen und auf die Frage einzugehen, wer sind die beiden Zeugen? Und so möchte ich jetzt Folgendes Ihnen sagen. Die Namen der zwei Zeugen sind bislang noch nicht offenbart. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.